Ich lese aus Psalm 16, die Verse 5 bis 11 und möchte die Gemeinde bitten, zur Schriftlesung aufzustehen. Ich wiederhole Psalm 16, die Verse 5 bis 11. Die Überschrift lautet: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite. Ich fühle mich ganz sicher. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß mich beschützt und geborgen. Du, Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende. Denn ich halte Treue zu dir. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Amen.
Ich habe mal in der Zeitung von dem sogenannten Schmetterlingseffekt gelesen. Kennt ihr den auch? Schmetterlingseffekt heißt das. Der Schmetterlingseffekt besagt, dass kleine Änderungen in einem System große unvorhersehbare Auswirkungen haben können. Der Ausdruck kommt von der Idee, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings, was da wirklich nicht viel ausmacht, der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien letztlich ein Tornado in Texas auslösen kann. Wer würde auf den Zusammenhang kommen? Das ist zwar eher als so eine Art Metapher gedacht, und kein wirklich direkt beobachtetes Phänomen, man hat das also noch nie nachgemessen in echt. Aber dahinter steht wirklich die Beobachtung, dass selbst kleine Veränderungen in einem komplex verzweigten System von Ursache und Wirkung, sehr wohl massive Veränderungen hervorrufen können an ungeahnten Stellen. Ich sage nur Stichwort Klimawandel, da wundert man sich, was alles zusammenhängt. Also, früher hat man so gesagt, so ein bisschen als geflügeltes Wort: Was kümmert's mich, wenn in China ein Sackreis umfällt? Heute würde man sagen: Sei dir mal nicht so sicher, was da passiert in Reinickendorf, wenn in China ein Sackreis umfällt. Ich weiß, jetzt ein bisschen zum Schmunzeln, aber darum geht's. Warum ich das alles erzähle? Viele Zweifler und Skeptiker fragen: Sag mal, was habe ich eigentlich davon, wenn ich an Gott glaube? Was soll das alles? Ja, was glaubst denn du, was passiert, wenn du anfängst, auf Gott zu vertrauen? Nun, wenn ich an diesen Schmetterlingseffekt denke, merke ich: Wer weiß, ob ich überhaupt alles sehe und wahrnehme, was Gott in meinem Leben tut? Und welche Zusammenhänge es da alle gibt. Vermutlich erkenne ich längst nicht alle Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, wo Gott längst schon etwas in meinem Leben tut, nur ich merke es noch nicht einmal. Ich merke es vielleicht erst auf Umwegen. Vielleicht haben die Leute ja in biblischen Zeiten etwas schlichter gedacht. Aber sie haben dieselben Fragen an Gott gehabt, wie wir das heute haben. Und die Leute haben auch so ihre Beobachtungen im Leben gemacht. Und jetzt kommt Psalm 16, das, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Dieser Psalm ist in der Lutherbibel überschrieben mit dem Titel Das schöne Erbteil. Das ist so ein richtig romantischer Titel geradezu. Und wir lesen insgesamt in der Melodie dieses ganzen Psalm 16 von einer großen Dankbarkeit des Beters und von einem richtig tiefen Frieden, den der Beter bei Gott gefunden hat. Und man fragt sich, wie kann das sein? Woher kommt das alles? Wie ist das möglich? Nummer eins. Gott gibt mir, was ich brauche. Das ist die erste Beobachtung, die der Psalmbeter gemacht hat. Gott gibt mir, was ich brauche. Ja, ich weiß, das hört sich auch wieder im ersten Moment reichlich grandios optimistisch an. So optimistisch, wie man vielleicht gar nicht sein kann, wenn man einigermaßen rational sein Leben anguckt. Aber es ist ja ernst gemeint. Gott gibt mir, was ich brauche. Woher kommt diese tiefe Zuversicht? Im Psalm steht: Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Ihr Lieben, hier wird eine Metapher verwendet, die wörtlich übersetzt heißt: Die Messschnüre sind für mich auf schönes Land gefallen. Okay, das muss man erklären. Damit wird erinnert an die Situation der Landverteilung damals bei Josua, als Israel in das Land kam und die einzelnen Stämme haben ihr Land zugewiesen bekommen. Das machte man damals mit Messschnüren, damit es gerecht zugeht. Es gab bergiges Land, es gab fruchtbare Ebenen, es gab fruchtbare Ebenen neben den Flüssen und es gab schönes Land und es gab nicht ganz so schönes Land. Es gab auch Land, wo Anteile von Wüste drin waren, ziemlich trocken. Und hier sagt der Psalmist einfach nur glatt geradeaus: Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir gut. Das ist so ein Moment, wo man so richtig tief durchatmet, als Zuhörer denkt, ja, da ist jemand so richtig rundum zufrieden. Und das schon allerhand. Auch dabei gilt, der erste Eindruck vermittelt dir vielleicht nicht unbedingt immer den richtigen Eindruck. Instinktiv möchte man als Bauer und Landwirt gerne die fruchtbaren Teile des Landes haben, oder? Gerade im Mittleren Osten, wo es oft heiß ist im Sommer, da braucht man Feuchtigkeit, damit es überhaupt was wird mit der Landwirtschaft. Also die fruchtbaren Ebenen nahe am Fluss. Für die Viehzucht sind aber die bergigen Gegenden eigentlich besser geeignet. Und dass die Sache mit dem Flusstal vielleicht nicht in allen Lebenslagen die beste Wahl ist, sieht man gerade in diesen Tagen besonders, wo das nächste Jahrhundert Hochwasser die Elbe runterschwimmt. Und die Leute, die nah am Fluss sind, die sind die Leute mit Sorgenfalten. Also was ist jetzt das bessere Teil? Womit bin ich zufrieden? Wisst ihr, diese Situation der Landverteilung hat es übrigens schon mal gegeben in der Bibel, ein paar Generationen vorher. Damals bei Abraham und Lot. Beide waren zu großem Reichtum gekommen und das vorhandene Land konnte beide Familien nicht mehr versorgen und ernähren. Da hatte Abraham seinem Schwiegersohn Lot die freie Wahl gestellt. Such dir aus, wohin du gehst. Und Abraham sagt da in 1. Mose 13, ich lese das mal geschwind. Da sagt Abraham: Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Und Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Und deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden, Abraham blieb im Land Kanaan. Sprich, er blieb in den bergigen Gegenden, wo es nicht so feucht war. Im Klartext: Lot hat die Wahl und ohne zu zögern greift Lot nach der fruchtbaren Ebene, die das augenscheinlich bessere Teil ist. Und so fiel Abraham ebenfalls automatisch das deutlich dürftigere Bergland zu. Das ist so ähnlich, als wenn man ein Kotelett in zwei Hälften teilt und der eine sagt, okay, ich nehme das Fleisch und du kriegst die Knochen. Ja? So muss man sich das ungefähr vorstellen. Lot nimmt das gute Teil und Abraham kriegt die Knochen zum Schluss. Tja, allerdings wissen wir aus der Geschichte, wie es weiterging. In der fruchtbaren Ebene lagen nämlich auch die Städte Sodom und Gomorra. Die wurden Lot letztlich zum Verderben. Also wer hatte jetzt den besseren Teil gewählt? Das kam erst am Ende raus. Nummer zwei, Gott zeigt mir, was gut ist für mich. Auch das gehört dazu. Der Beter weiß, Gott gibt mir, was ich brauche. Mehr sogar, ich bin wirklich darauf angewiesen, dass Gott mir zeigt, was gut ist für mich. Und das betrifft nicht nur solche Entscheidungen wie, welches Land soll ich auswählen, mehr die Berge oder mehr das fruchtbare Talebene. Denk nochmal an den Schmetterlingseffekt. Wir wissen oft nicht um die verzweigten Zusammenhänge und der Dinge in unserem Leben. Und deshalb nimmt der Psalmist die Worte Gottes durchaus nicht als so eine Art einengendes Korsett wahr, sondern er empfindet sie als eine Hilfe zum Leben. Vers 7. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, nichts kann mich erschüttern. Hier hat man geradezu den Eindruck, als wenn der Beter die ganze Zeit mit Gott geradezu auf Tuchfühlung unterwegs ist. Ja, sogar noch nachts erinnert Gott ihn an das Wort Gottes. Und das ist schon was Besonderes. Der Verweis auf das gut geschärfte Gewissen bei dem Beter, das auch nachts noch aktiv ist und wo Gott sozusagen noch im Nachtschlaf ihn erinnert an die Grundlagen des Wortes Gottes, was gut und richtig ist zu tun. Auch da sieht man, dass Gott auch durch die äußeren Umstände spricht, durch innere Überzeugungen, durch Einsichten, die vom Geist Gottes geprägt sind. Das soll uns ermutigen, wirklich auf die innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören, wenn er uns manchmal so erinnert an die Dinge, die wir schon scheinbar vergessen haben, die aber von ihm stammen. Hier merken wir, hier ist so dieses Bewusstsein der ständigen Gegenwart Gottes. Steht da auch im Psalm. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Gott ist da. Das ist der Grund dafür, warum der Beter sagen kann, ab Vers 8b, er steht mir zur Seite, nichts kann mich erschüttern. Deshalb dann auch das Nummer dritte. Darum bin ich voll Freude und Dank. Und jetzt gucken wir mal ein Bild an. Das werden wir jetzt mal eingeblendet sehen, da kommt es. Vers 9. Darum bin ich voll Freude und Dank, ich weiß mich geschützt und geborgen. Viele von euch kennen die Figur von Dorothea Steigerwald, die bezeichnet, wie das aussieht, geborgen zu sein in der Hand Gottes. Die Figur steht bei meinen Schwiegereltern im Wohnzimmer am Regal. Und die Schwiegermutter hat die letzten Wochen und Monate ihres Lebens, als sie im Pflegebett im Wohnzimmer untergebracht war, jeden Tag vor Augen gehabt und verinnerlicht. Und man hatte das abgespürt. Ich bin zu Hause bei meinem Herrn und Gott, nichts kann mir passieren. Bis zum letzten Tag ihres Lebens. Ja, in der Hand Gottes weiß ich mich geschützt und geborgen, einfach gut aufgehoben. Nummer 4, können wir wieder ausblenden, das Bild. Du führst mich den Weg zum Leben. Ihr Lieben, dieser Weg zum Leben hat was zu tun mit der Gegenwart und mit der Zukunft und mit der Ewigkeit nach der Zukunft. Dass Gott uns im Hier und Jetzt zur Seite steht und dass er uns bei Entscheidungen und Wegführungen hilft, haben wir jetzt schon gehört bis zu diesem Moment. Er bringt uns wirklich durch die Tiefen und durch die Höhen des Lebens hindurch. Und niemand sage, dass die Höhen leichter zu meistern sind als die Tiefen. Das tut er auch in Zukunft. Aber hier ist nochmal die Perspektive der Ewigkeit. Vers 10 und 11. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende. Denn ich halte in Treue zu dir, du führst mich den Weg zum Leben. Der Weg zum Leben bezeichnet hier sowohl das diesseitige irdische Leben, das ist gut, möglichst bewahrt, auf jeden Fall aber im Segen Gottes gelebt werden kann. Und es bezeichnet auch das Leben in Ewigkeit. Und hier ist eine der wenigen Andeutungen im Alten Testament auf die Auferstehung der Toten, dass es auch ein Leben danach gibt. Und was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus, wenn man auf diesem Weg zum Leben geht? Wenn man also mit Gott unterwegs ist im Glauben? Der letzte Vers sagt das. Vers 11. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. So heißt es in der Guten Nachricht Übersetzung. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ja, Gott führt mich durch sein Wort, durch seine Fingerzeige und durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben auf einem Weg des Lebens. Noch ein kleiner Exkurs in Klammern gesagt. Auch wenn es sich nicht immer nach überfließendem Segen anfühlt, sondern vielleicht mehr nach Durststrecke. Selbst dann, selbst in diesen Durststrecken, ist da immer noch der Segen und die Fürsorge Gottes immer noch da. Klammer zu. Über allem steht, vor dir ist Freude. Man überliest das ganz schnell, diesen kleinen Satz, vor dir ist Freude. Was heißt denn das? Vor dir, das heißt, ich stehe vor dir, Gott. Und wisst ihr, dieses vor Gott stehen hat nochmal besondere Bedeutung. Erinnert euch doch mal bitte noch daran, wie das war beim Propheten Jesaja, als der so vor Gott stand in Jesaja 6. Diese berühmte Vision von der Heiligkeit Gottes im Tempel, da stand Jesaja vor Gott. Und damals war bei Jesaja überhaupt keine Freude, sondern da war Angst, da war Ehrfurcht. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das war die Reaktion von Jesaja damals. Erst musste der Engel Gottes kommen und ihn mit der glühenden Kohle vom Altar Gottes reinmachen, seine Schuld vergeben. Nur so konnte er dann vor Gott stehen. Aber Freude? Im ersten Moment war da bei Jesaja gar keine Freude. Wie kann der Beter aber jetzt sagen, vor dir ist Freude? Wann ist Freude bei der Begegnung mit Gott? Freude ist doch dann, wenn ich weiß, zwischen dir und mir ist alles in Ordnung. Okay? Wir beide sind miteinander im Reinen, dann ist Freude. Dann begegnen wir uns in großer Unbefangenheit und eben mit Freude. Es steht nicht zwischen uns. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben wegen irgendetwas. Ich kann mich einfach freuen auf die Begegnung, weil ich weiß, mein Gegenüber freut sich auch auf die Begegnung. Und genau darum geht es. Gott freut sich, wenn du und ich zu ihm kommen. Er hat schon so lange auf dich und mich gewartet. Komm endlich. Wie schön, dass du endlich gekommen bist, dass du endlich da bist. Und hier dürfen wir denken an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der einfach nach Hause kommt und der vom Vater in die Arme genommen wird. Das ist die Situation, wie es geht. Vor dir ist Freude. In der Luther-Übersetzung kommt es noch ein bisschen besser rüber, was hier im Kern gemeint ist, denn da kommen noch mal Worte drin vor, die noch ein bisschen mehr, ich sage mal, noch mal ein bisschen mehr Energie haben. Da steht nämlich dann in Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und, jetzt kommt's, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Habt ihr gehört? Da ist die Rede von Freude. Und dann wird hier nochmal dieses altmodische Wort von Wonne beschrieben. Im Wonneproppen steckt auch Wonne drin, oder? Was macht ein Wonneproppen aus? Er ist einfach nur toll, er freut sich einfach nur. Völlige Unbeschwertheit, er freut sich des Lebens, Mama ist da, Papa ist da, alles gut. Wonne, Wonneproppen. Vor dir ist Wonne, zu deiner Rechten ewiglich. Das ist diese freudige Unbeschwertheit des reinen Herzens. Das ist das völlige sich fallen lassen können in der Freude des Augenblicks. Wonne ist Freude und genießen können ohne angezogene Handbremse. Wir dagegen haben oft so dieses Lebensgefühl im Sinne von, ich freue mich aber. Kennt ihr das auch? Ich freue mich aber. Wonne heißt, da ist kein Aber. Ich freue mich in der Gegenwart Gottes, Punkt. Keine Einschränkung. Und das Himmel auf Erden, oder? Vor dir, Gott, ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen.